Guten Morgen euch. Ich schaue mich noch etwas irritiert um. Es sieht anders aus. Mein Lieblingsfeind, der Mikrofonständer, ist nicht mehr da. Das ist ungewohnt, aber schön. Ich möchte euch bitten, nach Möglichkeit aufzustehen, wenn ich uns den Predigttext lese. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 24 bis 29. 1. Johannes 2, 24 bis 29. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. Und seine Verheißung an uns ist das ewige Leben. Dies habe ich euch über die geschrieben, die euch in die Irre führen. Für euch aber gilt, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr braucht euch von niemand belehren zu lassen. Alles, was seine Salbung euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Bleibt in ihm, wie es euch seine Salbung gelehrt hat. Und jetzt, meine Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er erscheint, die Zuversicht haben und bei seinem Kommen nicht zu unserer Schande von ihm gerichtet werden. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von Gott stammt. Lasst uns beten. Herr Jesus, immer wieder diese Zusage, bleibt in ihm. Wir sollen in dir bleiben und wir können in dir bleiben. Du sagst uns das zu. Möchte dich von Herzen loben und preisen, dass du unser Gott bist. Segne du uns, Herr. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Das ist das Stichwort hier im Text, bleibt. Bleibt bei dem, was ihr gehört habt, bleibt in ihm, bleibt bei Gott. Ich habe mich erinnert gefühlt an einen sehr unruhigen Freitag, Nachmittag, Hauptberufszeit im Nürnberger Hauptbahnhof. Ich muss ja oft auch umsteigen. Und freitags umsteigen müssen an so einem riesen Bahnhof, es ist schrecklich. Und mitten in diesem Gewimmel haben Hundeführer mit ihren Hunden Übung gemacht. Ganz bewusst haben sie das gemacht. Denn es ist ja leicht, wenn du mit dem Hund in den Wald gehst, wo es ruhig ist und wo ihn nichts ablenkt, außer wenn da ein Vieh vielleicht vorbeikommt, dann ihm zu sagen, bleib hier sitzen, egal was passiert. Aber sie waren hier mitten in diesem Nürnberger Hauptbahnhof und haben diesen zu trainierenden Hund mitten reingesetzt, du bleibst hier, egal was passiert, und sind weggegangen. Ihr hättet mal sehen sollen, wie so ein Hund guckt. Jetzt geht er weg, aber er hat mir gesagt, bleib hier. Das ist für mich ein Bild für das, was hier in diesem Text gesagt wird. Egal, was auf dich einstürmt, egal wie unruhig und bedrohlich es um dich ist, bleib bei Gott. Bleib bei Gott. Und das ist auch der erste Punkt. Bleibt in Gott. Haltet an Gott fest. Lesen uns nochmal den Vers 24 und die Verse 24 und 25. Da steht, für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. Und seine Verheißung an uns ist das ewige Leben. Ich habe mich erst mal gefreut, dass da steht, für euch gilt. Das gilt auch für mich. Das, was hier steht, ist nicht irgendwie abgehoben, hat mit meinem Alltag nichts zu tun, mit meinem Leben, sondern das gilt. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben. Was haben wir denn von Anfang an gehört? Was haben wir von Anfang an gehört? Ich habe mein ganzes Leben lang aus diesem Buch gehört und gelernt. Das ist das, was Gott von Anfang an gesagt hat. Das fängt ja hier ganz vorne an, bei Adam und Eva. Von Anfang an gesagt, und dann hat Gott eine Geschichte mit den Menschen gemacht. Aber er hat sie nicht nur gemacht, er hat sie uns auch mitgeteilt, mitteilen lassen. Was ihr von Anfang an gehört habt, das steht hier drin. Neu für euch? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir hatten vor kurzem hier in unserem Kapitel 2 des ersten Johannesbriefes den Vers 7. 1. Johannes 2, Vers 7, da heißt es: Ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wie müssen die sich vorgekommen sein? Die waren vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte im Glauben. Und jetzt schreibt diese geistliche Größe Johannes, der Lieblingsjünger Jesu war, der Jesus gerade ganz besonders gut kannte, der schreibt ihnen: Ich schreibe euch jetzt nicht Neues, sondern das, was ihr von Anfang an gehört habt. Auf der einen Seite ist das ein bisschen beschämend, denn es ist offenbar notwendig. Ich mag dieses Wort notwendig. Warum? Da wird die Not gewendet. Ich bin sehr froh, dass Gott das macht. Dass er meine Not und Bedürftigkeit wendet zu seinem Reichtum, indem er uns immer wieder dasselbe sagt, nämlich das, was gut für uns ist. Was habt ihr von Anfang an gehört? Das ganz, ganz Wesentliche, wer Gott ist und wie Gott ist. Jesus selber sagt in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat uns Kunde gebracht. Der Einzige, der wirklich ganz nah bei Gott ist und war, Jesus, der hilft unserer Not, indem er uns sagt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und nur auf diesem Weg kann ich erfahren, wie Gott eigentlich ist, was ihm am Herzen liegt, wie groß er ist, wie heilig er ist, wie er voller Barmherzigkeit und Gnade ist, wie er Gutes für mich vorhat und. Nur durch Jesus. Etwas Neues? Also das ist für mich jeden Tag wieder neu. Und das finde ich faszinierend. Und ich finde es auch faszinierend, dass Gott nicht aufhört, hier jedem Einzelnen mehr und mehr von sich zu offenbaren. Wie Gott ist und wer Gott ist. Damit hatten auch die Jünger Jesu, die 3 Jahre ungefähr mit ihm durch die Lande gezogen sind, so gewisse Schwierigkeiten. Da heißt es in Johannes 14, Philippus sagt zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Das ist eine tiefe Erkenntnis, das genügt uns. Nur, er hat eigentlich den Vater schon 3 Jahre gesehen zu dem Zeitpunkt. Er hat es aber nicht gemerkt, dass er in Jesus, den er so einzigartig erleben durfte, der Vater sichtbar wird. Entsprechend antwortet Jesus ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Für mich ist es in diesen Tagen so, als würde Jesus diese Frage an mich direkt stellen. So lange kennst du mich schon. Und du hast vielleicht doch noch irgendwo wenig erkannt von Gott, Thomas. da ist noch mehr, was ich dir zeigen möchte darüber, wie Gott ist und wer Gott ist. Ich glaube, dass das in Phasen des Lebens ganz unterschiedliche Facetten, Seiten an Gott sind, die man erkennt. Es gibt Zeiten, da ist es vielleicht mehr der Erretter. Da schlägt man sich mit seiner Sündenlast rum. Man schlägt sich mit seiner bleibenden Sündhaftigkeit rum. Und dann ist das dran. Vielleicht sind es Zeiten, da ist es mehr der Vater, den man mehr erkennen muss und darf. Der Vater. Einer meiner Studenten hat vor kurzem gesagt, das war für ihn ganz wesentlicher Durchbruch seines Lebens, als er über längere Zeit an diesem einen Punkt einfach lernen durfte. Wie ist Gott als Vater? Ich lese euch mal etwas vor, was nicht neu ist. Da heißt es in Matthäus 7, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ich habe mir die Frage gestellt, Thomas, wann machst du mit diesen Worten ernst? Was soll denn der Eindruck, dass Gott mir, wenn ich ihn um Brot bitte, einen Stein gibt? Ist euch das schon mal passiert? Da bittest du um etwas und du bekommst scheinbar einen Stein. Etwas völlig anderes, als du gebeten hast. Und dann kommt das Misstrauen gegen Gott. Herr, was soll das? Hast du auch schon mal eine Schlange von Gott bekommen, die dich beißt? Mein Empfinden war schon so. Wann mache ich ernst mit dem, was da steht, habe ich mich gefragt dieser Tage. Deshalb durchzieht dieses ganze Kapitel 2 die Aufforderung, bleibt bei Gott, haltet an ihm fest, so wie er ist und so wie er sich offenbart hat. Und lernt diesen himmlischen Vater immer mehr kennen. Was euch von Anfang an gesagt ist, dieses Wort Gottes soll lebendig sein und gegenwärtig sein in unserem Leben. Es gibt diesen, bei Johannes, diesen schönen Vergleich, Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Und dann in Vers 14, und das Wort ist Mensch geworden. Da hast du Jesus als Wort Gottes, der Mensch wird. Und es geht ja noch weiter, dass das dann auch noch vieles davon aufgeschrieben wird. Wort Gottes. Ist das neu für euch? Sicherlich nicht. Es heißt in Psalm 1, auch diese Worte sind ja so bekannt, der glücklichste Mensch ist der, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, den Weg der Sünder betritt oder im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Psalm 119, 162, 119, 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Hast du heute schon große Beute gemacht im Wort Gottes, Thomas? Habe ich mich gefragt. Gibt es Tage, wo du das vielleicht hast entgehen lassen? Ich möchte was Persönliches gerne sagen. Ich darf mich ja von Berufswegen viel mit der Bibel beschäftigen. Ein Vorzug. Und manchmal sagen die Leute, ich würde mich da gut auskennen. Ich fühle mich erbärmlich, weil ich viel zu wenig mich mit diesem Liebesbrief Gottes an mich, an euch beschäftige. Viel weniger, als es dieser Schatz verdient hat. Das mag in menschlichen Augen viel sein und ich sehe es wirklich als Vorrecht, dass ich so viel da arbeiten kann. Aber wenn ich nehme, was dieses Wort verdient hätte, dann ist es wenig. Dann ist es wenig. Ich bin froh, dass es nicht zu spät ist, um das zu ändern. Bleibt an dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Lasst euch durch, ich lese uns nach der neuen Genfer Übersetzung nochmal die Verse. Lasst euch durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat, wir haben das ewige Leben. Wir haben das ewige Leben. Nicht wir hoffen oder wir werden es mal später bekommen oder wir wünschen uns, sondern wir haben das ewige Leben. Das ist ein Geschenk, ein Erbe nennt es die Bibel auch, aber auch etwas, was ich in Anspruch nehmen muss. In Anspruch nehmen. Ich kann dafür sorgen, dass Jesus durch sein Wort in meinem Leben wirklich Gestalt gewinnt. Wir haben vorhin gesungen, in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Ich mag diesen Satz sehr. Was für eine Zusage. In uns spiegelt sich seine Herrlichkeit. Johannes 15. Das sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Was für eine Zusage. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wenn dieses Wort Gottes wirklich Gestalt in meinem Leben gewinnt, wirksam ist, dann kann ich bitten, um was ich möchte und ich werde es bekommen. Der Text geht weiter. Da heißt es, mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Für mich gehören diese beiden Verse direkt zusammen. Das ist nicht zuerst einmal ganz allgemein gemeint, ich bitte, was mir gerade einfällt, sondern ich beziehe das hier auf diesen Vers 8. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Bittet darum, dass der Vater verherrlicht wird und Gott wird es tun. Bittet darum, dass Frucht entsteht, dass sich Leben verändert, dass Menschen mehr mit Jesus leben, dass ich mehr mit Jesus lebe. Und es wird geschehen. Habt ihr heute schon um Frucht gebetet? Ich vergesse das immer wieder. Was für eine Zusage und ich vergesse sie. Kein Wunder, dass der Johannes immer wieder das Gleiche schreiben muss. Ein zweiter Punkt, bleibt in der richtigen Lehre. Vers 26 und 27. Dies habe ich euch über die geschrieben, die euch in die Irre führen. Für euch aber gilt, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr braucht euch von niemand belehren zu lassen. Alles, was seine Salbung euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Bleibt in ihm, wie es euch seine Salbung gelehrt hat. Schon wieder eine Zusage, die Salbung, die bleibt in euch. Ich bin erst ein bisschen erschrocken über den Text, als ich das gelesen habe. Die Salbung bleibt in euch, was ist denn da gemeint? Die neue Genfer Übersetzung trifft das meines Erachtens ganz gut. Da heißt es, denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist euch gelehrt hat. Der Heilige Geist lehrt euch. Was lehrt der Heilige Geist? Ich war mal bei einem, ja, es ist eine Größe in gewissen christlichen Kreisen. Und der Mann hat verkündet, einen Heiligen Geist, der ganz groß ist. Und Jesus eigentlich eher darunter ist. Und Jesus könne nichts tun ohne die Kraft des Heiligen Geistes. War eine interessante Lehre. Wisst ihr, was da passiert ist? Leider nicht bei allen ungefähr 800 Leuten im Saal. Da ist bei einigen, auch bei mir, die rote Alarmlampe losgegangen. Was lehrt eigentlich der Heilige Geist? Macht er Jesus klein oder macht er Jesus groß? Der Heilige Geist lehrt uns, wie Jesus ist. Auch mehrfach in Johannes 14 und Johannes 15, in diesen beiden Kapiteln, wo es um den Heiligen Geist geht, da heißt es, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das macht der Heilige Geist. Oder es ist der Geist der Wahrheit, den ihr kennt, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Wenn aber der Beistand, also der Heilige Geist, kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Dieser Heilige Geist wird an alles erinnern, was Jesus hier auf der Erde getan hat. Wo tut er das? Wieder hier im Wort Gottes. Es geht hier nicht um neue Offenbarungen, sondern um das, was der Heilige Geist erst den Propheten im Alten Testament und später den Aposteln im Neuen Testament anvertraut hat. Das sind nicht Privatoffenbarungen, so werden diese Verse manchmal auch gesehen. Der Heilige Geist sagt mir etwas und das ist jetzt ganz wichtig für alle. So spricht Gott. Nein, das sind nicht Privatoffenbarungen, um die es hier geht, sondern es ist das, was Gott uns von Anfang an mitgeteilt hat. Das ist keine neue Lehre, sondern das ist die gute Lehre Gottes. Aber versteht das nicht jeder ein bisschen anders? Und wie viel Streit haben wir, wie die Bibel richtig zu verstehen ist? Und ich verstehe sie ja noch richtiger als du, oder? In meinem Beruf habe ich einen Schwerpunkt, was ich auch unterrichte, Thema, wie lege ich die Bibel sauber aus? Wie komme ich zu Regeln, dass ich möglichst genau mich dem annähere, was Gott uns sagen möchte? ist ein wunderschönes Thema. Und manchmal ist es frustrierend. Gerade wenn du so die Geschichte anschaust, bis heute, so viele Unterschiede. Und was mich gefreut hat, von Anfang an, in diesem Text geht es ja darum, was ihr von Anfang an gehört habt. Bei allen Streitigkeiten, die es in der Kirchengeschichte gab, sie haben etwas herausgearbeitet, was Christsein ausmacht. Die haben sich, und das im wahrsten Sinne des Wortes leider, die Köpfe eingeschlagen. Es wurde über Bibelauslegung Krieg geführt. Aber was der Kern ist, an dem wir festhalten, das hat man genau in diesen Zeiten, den ersten Jahrhunderten, wo man so viel gekämpft hat, herausgearbeitet. Was ist das? Es ist keine Privatoffenbarung, sondern es ist unser Glaubensbekenntnis. Besser kann man es nicht formulieren. Da heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und dann steht hier noch ein Amen. So ist's, ja? Daran glaube ich. Und am liebsten hätte ich jetzt Zeit mit euch, jeden dieser einzelnen Punkte durchzugehen. Glaube ich das wirklich? Ich glaube an Gott, den Vater. Von dem habe ich eben gesprochen. Da ist der große Unterschied, ob ich hier in meinem Kopf glaube oder ob ich im Alltag mal wieder denke, ich habe eine Schlange bekommen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Aber warum greift denn dann Gott nicht ein in meine Situation, wo ich ihn so dringend bräuchte? Er kann doch, oder? Den Schöpfer des Himmels und der Erde, das würde ich gerne mit euch naturwissenschaftlich diskutieren. Ich glaube wirklich an den Schöpfer. Ich hoffe, ihr sprecht jetzt noch mit mir. Aber das steht hier in unserem Glaubensbekenntnis, das ist Kern unseres Glaubens. Und so könnte ich weitermachen über die Jungfrauengeburt bis hin zum Gericht zu richten, die Lebenden und die Toten. Da steht aber auch, ich glaube an die heilige allgemeine Kirche. Tja, glaubt ihr daran? Also die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft auch unter uns, da ist noch dran zu glauben, auch wenn es manchmal, der Schweizer würde sagen, ein bisschen harzt zwischen uns. Aber eine allgemeine Kirche, daran zu glauben, allgemeine christliche Kirche. Und es endet damit, ich glaube an das ewige Leben. Und das wünsche ich von ganzem Herzen, dass das Wirklichkeit wird, jeden Tag, in jedem Leben von jedem Einzelnen von uns. Ewiges Leben jetzt und hier und heute. Daran glaube ich. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir dieses Glaubensbekenntnis in unseren Alltag mit rübernehmen. Dann gewinnt man, was eigentlich wichtig ist und was eigentlich zählt bei all dem Wichtigen und Unwichtigen, was täglich an Großen und Kleinen auf einen einstürmt. Ein letzter kurzer Punkt. Bleibt in ihm, damit ihr Zuversicht habt. Und jetzt, meine Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er erscheint, die Zuversicht haben und bei seinem Kommen nicht zu unserer Schande von ihm gerichtet werden. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von Gott stammt. Keine Angst, ich fange keine neue Predigt an. Das ist eine Überschrift über die nächsten 2,5, 3 Kapitel. Den Rest, was der restliche Brief. Da wird immer wieder dieses Stichwort kommen, Zuversicht haben. Zuversicht haben. Dann, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte schließen mit Philipper 3. Philipper 3, 7 bis 11. Da heißt es, was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Christus erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Das wünsche ich euch und mir von ganzem Herzen. Ich möchte gerne mit euch, mit Jesus sprechen.